Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Ausgabe von Après-Ski, der Alpin-Podcast von skionline.ch. Es ist die erste Ausgabe im neuen Jahr und wir haben uns dafür etwas Besonderes überlegt. Mein Name ist Lukas Zara, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei Spox Österreich und ich wünsche natürlich allen ein gutes neues Jahr, ein Prosit 2020, natürlich auch dir, lieber Tobias Ruf, der Wintersportchef von Chiemgau 24.
Ja, servus Lukas, ein frohes neues Jahr wünsche ich dir und natürlich all unseren Hörerinnen und Hörern.
Tobias, ich habe dir auch schon erzählt, dass ich in Lienz war vergangenen Wochenende. Das war noch im alten Jahr und ich habe was aus dem alten Jahr mitgenommen und zwar ein Interview und zwar mit Michelle Giesin, die Schweizer Skirennfahrerin. War ein sehr, sehr angenehmes Gespräch, muss ich sagen. Freut mich sehr, dass das zustande gekommen ist.
Also es war direkt in Lienz beim Weltcup, also was davor, was danach?
Genau,
erzähl mal ein bisschen.
Ja, der Schweizer Skiverband hat da, wie wir das jedes Mal fürs Weltcup-Wochenende macht, das Aufgebot ausgeschickt und dann mit einer Bemerkung, dass es in Lienz diesmal eben keinen offiziellen Medientermin, keinen gesammelten gibt. Aber wenn man eben Interviewanfragen hat, dann kann man die durchaus stellen und das habe ich gemacht. Da habe ich mir gedacht, ja, es wäre doch eigentlich super, wenn ich schon mal vor Ort bin und habe das eben dann auch gemacht und da kam auch gleich die relativ schnell, zügig die Antwort, dass das eigentlich kein Problem ist. Ich habe es probiert, 10 Minuten anzufragen bei Michelle Giesin, geworden sind es dann eh mehr, habe ich mich ein bisschen durchgeschwindelt auch weil Michelle Giesin ja sehr ausführlich geantwortet hat, aber durchaus sehr sinnvolle und reflektierte Sachen gesagt hat. Das Interview an sich war dann eigentlich recht abenteuerlich. Ich bin dort ins Mannschaftshotel gefahren, das war ja circa 10 Minuten außerhalb von Lienz, in dem Hotel und komme dort beim Parkplatz an und sehe schon, dass er eigentlich nirgendwo ein Licht brennt. Ich gehe zu der vermeintlichen Lobby von dem Hotel, da war alles zu, da gab es so Schiebetüren, die sind nicht aufgegangen und es war komplett finster auf diesem Parkplatz und dann habe ich einen Seiteneingang gesehen, dass dort Licht brennt. Das war aber eher so ein, ja, wie kann man sich das vorstellen, einen Hotelgang, der ebenerdig war und links und rechts jeweils Glasfronten hatte. Das heißt, er war komplett transparent. Und in diesem Gang sind, und ich übertreibe nicht, da waren sicher 250 Paar Skier. Und dort haben die Betreuer oder die Serviceleute die Skier präpariert. Und ich habe mir gedacht, ja gut, da kannst du jetzt nicht reinplatzen, einfach in die Werkstatt. Da muss ja irgendwo anders eine Hotellobby geben. Und dann habe ich nochmal geschaut, nichts gefunden. Habe schon gesehen, dass die kroatischen Teambusse auch gekommen sind. Die sind auch alle dort reingegangen. Und eben auch dann ein paar Schweizer, habe ich ein bisschen gehört von dem, was sie gesprochen haben, dass das Schweizer sein müssen. Die sind alle dort reingegangen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, da schaust jetzt auch rein. Und habe dann eben den Pressesprecher angerufen vom Schweizer Skiverband. Und der hat durch Zufall sind wir dann mehr oder weniger nebeneinander gestanden, aber ich bin dort eben wirklich reingegangen, bei den Serviceleuten vorbei. Das war recht abenteuerlich und später erst hat sich herausgestellt, dass das eigentlich so ein Außenhaus war, wo irgendwie so, sie nennen es dann Lodge, so Lodge-Apartments und Suites drin sind, die ein bisschen abseits von dem eigentlichen Hotel sind, bin ich dann später erst drauf gekommen. Aber ich war eben schon von Anfang an richtig, aber es war ein bisschen abenteuerlich ganz zu Beginn.
Ja, das klingt schon abenteuerlich.
Und das Beste war ja dann, dass wir dann zu seinem Hotelzimmer vom Pressesprecher gegangen sind und der dann gemeint hat, ja, das müssen wir jetzt schnell umfunktionieren in den Medienraum und haben wir dort dann eine halbe Stunde verbracht, war auch das Schweizer Fernsehen vor Ort, weil er selber ein bisschen überrascht war, dass es dort eben nichts sowas wie ein Besprechungsraum oder Lobby gibt, sondern dass das wirklich nur die Zimmer waren in dem Gebäude. Es war ganz witzig, aber es war sehr, sehr freundlich, sehr herzlich und hat mich sehr gefreut. Hat man sich eigentlich gleich zu Beginn sehr wohl gefühlt, ja.
Ja, das klingt schon, als würde das zusammenschweißen, ja, solche Situationen. Wie hast du denn, jetzt kommen wir zum Interview selber, wie hast du sie als Person wahrgenommen?
Als eine, wie gesagt, sehr reflektierte Frau, die sich durchaus viele Gedanken macht, auch abseits vom Skifahren. Wir haben ja dann auch ein paar Themen angesprochen, die vielleicht ja, auch ein bisschen unangenehm sind oder ja, wo man sich durchaus ein bisschen mehr Gedanken machen muss. Es war natürlich auch mein Ziel, ein bisschen die Person Michelle Giesin auch kennenzulernen. Sie kommt ja aus einer skiverrückten Familie, kann man sagen. Schwester Dominik und Bruder Marc waren oder sind auch Skirennläufer und Läuferin. Ich hatte das Gefühl, dass sie sich durchaus Gedanken gemacht hat über die Fragen, die ich ihr gestellt habe. Hat dann sehr ausführlich geantwortet, was dann auch den Pressesprecher ein bisschen dazu gebracht hat am Ende des Gesprächs, dass wir das vielleicht abkürzen. Vielleicht kommt das auch ein bisschen rüber dann so im Interview.
Aber, ja, man hört's.
Genau. Aber ja, also sehr, sehr sympathisch, sehr offen auch gleich. Ich glaube, sie hat sich auch ein bisschen gefreut, dass ich ja sie auf ein paar persönlichere Dinge oder ein paar Hintergrunddinge angesprochen habe. Ich glaube, das hat sie auch nicht so erwartet, dass es doch ein bisschen ein Hintergrundgespräch wird. Und das hat natürlich dann auch die Atmosphäre gleich noch ein bisschen aufgelockert und dann hat sie auch noch ja, viel offener dahin erzählt.
Mhm. Dann würde ich doch sagen, wir haben jetzt genug gesprochen.
Ja.
Jetzt soll Michelle Giesin sprechen, weil das ist doch wesentlich interessanter als das, was wir meistens von uns geben.
Red ruhig Schweizerdeutsch. Also ich will, dass du dich natürlich wohlfühlst, wenn du antwortest. Wenn ich irgendwas nicht verstehe, dann werde ich eh nachfragen.
Okay, genau.
Du hast die Saison mit 4 Top-10-Ergebnissen gestartet. Hast du dir das erwartet, dass das so gut läuft gleich zu Beginn?
Nein, vor allem im Riesenslalom ist es sehr, sehr überraschend, zu einem gewissen Grad überraschend, dass es gerade so läuft. Und ja, andererseits doch auch so ein bisschen Bestätigung von der guten Trainingsleistungen in den letzten ja, nicht nur Monate, sondern wirklich auch Jahre, wo ich immer wieder zeigen konnte, aber noch nicht so ganz ins Rennen gebracht habe. Aber natürlich gerade so abliefern in 4 Rennen nacheinander, ist extrem schön gewesen.
Du fährst als Allrounderin natürlich alles. Ist das nicht irrsinnig anstrengend und belastend für den Körper?
Ja, doch, definitiv. Aber eigentlich konnte ich es in den letzten Jahren sehr gut handeln. Natürlich gibt es Momente und Situationen, wo ich vielleicht einen Schlag verwünsche, wo irgendetwas Kleines ist. Und das ist dann sehr schwierig, weil ich einfach keine Erholungszeit habe. Oder ich sage, eine Athletin, die nur 1 oder 2 Disziplinen hat, hat dann doch mal irgendwann ein bisschen Luft, ein bisschen Pause, um das wieder vollständig zu erholen. Und dort müssen wir natürlich, ja, dort muss ich auf meine guten Gene zurückgreifen, wo mir ermöglichen, dass ich mich trotzdem sehr schnell erholen kann. Auch von kleineren Blessuren. Und ja, das ist sicher extrem entscheidend.
Mhm. Abseits von den Skipisten setzt du dich ein für ein Projekt, das heißt Protect Our Winters. Das sagt natürlich der Name schon ein bisschen was, aber kannst du trotzdem vielleicht erklären, was das genau mit dem Projekt auf sich hat?
Ja, Protect Our Winters ist eine Non-Profit-Organisation, wo wirklich von Wintersportler gegründet worden ist, vom Snowboarder Jeremy Jones in Amerika. Und das ist wirklich darum gegangen, dass die Wintersport-Community eigentlich auf den Klimawandel aufmerksam macht. Weil wir sehen es praktisch jeden Tag, wir sind extrem davon betroffen und ja, darum ist mir das auch sehr, sehr wichtig, weil ich beobachte das extrem seit vielen Jahren, vor allem auf unseren Gletschern in der Schweiz, aber auch während dem Winter und so weiter, mit den Wetterkapriolen, die es hat und gibt. Und ja, das Wetter ist das eine und eben das Klima ist das andere und das deutet alles sehr, sehr stark auf den Klimawandel hin und darum ist es mir sehr ein grosses Anliegen gewesen, das auch nach aussen zu tragen.
Ich habe gesehen, die einen oder anderen Athletinnen fliegen sogar mit dem Hubschrauber teilweise zu den Weltcuporten. Du bist aber sogar mal mit dem Zug gefahren. Man muss sogar sagen, weil es eben was Besonderes ist, aber du lebst es, versuchst es auch zum Teil selbst ein bisschen vorzuleben.
Ja, natürlich, das ist genau das Ziel gewesen von dieser Aktion. Ich meine, ja, es ist sehr unrealistisch, dass ich an meine Weltcup rennen kann, normalerweise anreisen mit dem Zug. Aber trotzdem ist es möglich gewesen in der Schweiz und es ist mir auch sehr wichtig gewesen, das zu zeigen. Wir versuchen auch so eine Partnerschaft aufzubauen mit dem Austragungsort, vor allem jetzt mal in der Schweiz im ersten Schritt und vielleicht auch mal noch im Grösseren mit der FIS zusammen. Und das wäre ja sehr wichtig, dass man eben Alternativen aufzeigt. Es geht immer um das und mir ist auch wichtig, dass man nicht nur etwas verteufelt. Es geht nicht nur um Flugscham und Reiserei. Sicher ist das ein wichtiger Teil, aber es geht in jedem Bereich vom Leben darum, dass man eben auch eine Alternative hat. Sei es, ja, beim Shopping, das ist ein grosses Tabuthema, wo irgendwie niemand darüber redet, aber es ist genau der gleich grosse Anteil an CO2-Ausstoß in der Kleiderindustrie, wie auch in der Reiserei, im Verkehr. Und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen. Also wenn man nachhaltige und vielleicht auch, ja, qualitativ bessere Kleidung kauft, die länger hält, ist das auch eine wichtige Entscheidung. Und es gibt ganz viele kleine Sachen in der Ernährung natürlich, im Konsum allgemein. Und ich glaube, was sehr schön ist, dass wir überhaupt schon über das reden und dass wir über das diskutieren. Das ist ein grosser Schritt. Und ich versuche, ja, obwohl sicher mein CO2-Fußabdruck nicht der ist, den ich gerne hätte, aber das hängt einfach mit meinem Job zusammen. Aber der Job und all das, was dazugehört, gibt mir die Stimme und die würde ich gerne auch für das nutzen und im Privaten eben auch, ja, selber die richtigen Entscheidungen treffen.
Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, du bist 26 Jahre alt, aber es gibt schon ein Buch über dich.
Ja, es ist nicht unbedingt eine Biografie. Es ist eben ein bisschen anders aufgebaut. Es geht eigentlich wirklich um die 30 Stunden in Pyeongchang vor meinem Olympiasieg. Es geht darum, ich bin gestürzt in der Abfahrt, nachdem ich Trainings Bestzeit hatte. Ramona Siebenhofer war noch vorher dran, aber sie hat dort das Tor rausgelassen. Also eigentlich von allen regulär gefahrenen Athletinnen hatte ich Bestzeit. Und ich habe mich perfekt vorbereitet, ich habe mich perfekt gefühlt. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, es ist alles so genau, wie es muss sein. Am Tag von der Abfahrt und dann ist alles in die Hose. Mein Ski ist kaputt gegangen, nach wenigen Kurven. Ja, ich bin ins Ziel hinein gestürzt, mit und aufgrund von kaputtem Ski. Und ja, bin dann mit einer Gehirnerschütterung am Nachmittag im Bett gelegen. Und das vor dem eigentlich wichtigen Rennen. Vor dem Rennen, wo wir eigentlich darauf angeschafft haben. Weil es hat nie jemand erwartet, dass ich innerhalb von 2,5 Jahren, ja, nicht einmal 2 Jahre, in der Speed-Disziplin so einen riesengroßen Schritt machen kann, dass ich um eine Medaille schon nur an eine Medaille denken in der Speed-Disziplin. Ich glaube, es war sogar noch weniger gewesen. Eigentlich war es erst eineinhalb Jahre gewesen, wo ich überhaupt Speed gefahren bin im Weltcup. Und ja, wir haben den Weg gestartet mit dem Fernziel ursprünglich Pyeongchang, olympische alpine Kombination und nicht olympische Abfahrt. Und dann passiert das alles. Und ja, das eben weniger als ein Tag vor dem eigentlich grossen Rennen. Und ja, wie man es dann hinbekommt, trotzdem ja, seine Leistung zu bringen und wie man eine Enttäuschung oder eine schwierige Situation in eine Chance umwandeln kann. Und wie man in dem Moment auch, ja, dass es eben nicht immer alles muss perfekt sein muss. Dass es eben meistens ist nicht alles perfekt, so 95%. Nee. Und dass es eben nicht unbedingt schlechter ist.
Jetzt muss ich kurz nachfragen, du bist dann mit einer Gehirnerschütterung gefahren in der Kombination?
Ja, es ist keine sehr schwere Gehirnerschütterung gewesen. Es ist, wenn es jetzt nicht ein olympisches Rennen gewesen wäre am Tag drauf, wäre ich wahrscheinlich nicht gefahren. Wir haben aber wirklich, ja, sehr, sehr, sehr wichtige Betreuungsperson. In dem Moment war meine Schwester gewesen, die mich halt sehr, sehr gut kennt und ja, dann auch versucht hat, zusammen mit dem Arzt, das ist alles im Buch, abzuschätzen, ist es gefährlich, mich zu fahren, oder ist es möglich und ist es machbar? Und ja, ich glaube, sie haben zum Glück die richtige Entscheidung getroffen. Aber ich habe am Start im Slalom einmal sicher zum Service mal gesagt, es gut ist. Heute denke ich mal nicht zu viel. Und ich denke aber wirklich, dass das etwas Positives in dem Moment war. Ja, einmal das Nicht-Denken. Der Rest ist sicher nicht optimal gewesen, aber ja, ich habe ja nachher zum Glück ein bisschen eine Ruhepause gehabt.
Auf deiner Homepage steht, du bist Fantasy-Reader. Hast du einen Buchtipp?
Hey, viele. Ja. In welche Richtung denn? Also in Fantasy? Ja. Also eins von meinen absoluten Lieblingsbücher ist von der Stephanie Meyer, nicht Twilight, sondern Seelen. Das ist unglaublich gut. Es gibt einen Film dazu. Das ist wirklich so für alle Fantasy-Fans ein Must-Read, es ist so gut. Und im Moment ist auf Netflix auch die Sendung rausgekommen zu The Witcher, die Hexersaga. Und das ist ein Buch, das ich von der Freundin von meinem Bruder empfohlen bekommen habe. Und es ist wirklich auch extrem gut. Also ich habe die Bücher schon lange verschlungen und ich habe mich jetzt riesig auf die Serie gefreut, bin das jetzt im Moment auch am Schauen. Und ja, ist beides sehr empfehlenswert. Aber natürlich immer zuerst mit den Büchern
anfangen. Ja. Kommt man überhaupt zum Lesen während der Saison?
Ja.
Geht schon.
Ja. Also, Ja, mal. Eigentlich sehr gut. Also ich schaue halt, für mich ist es etwas sehr Wichtiges. Ich kann, glaube nicht einschlafen, wenn ich nicht vorher immerhin zwei Seiten gelesen habe, was oft sehr streng ist für meinen Freund und meine Zimmermitbewohner, weil dann halt noch das Licht brennt kurz. Aber ich habe jetzt auf Weihnachten einen E-Reader bekommen von meinem Mann. Und ich habe mich sehr dagegen gesträubt und habe über einen riesengroßen Schatten müssen gehen, weil ich immer gesagt habe, ich werde nie einen E-Reader haben. Und ich muss sagen, es ist wirklich praktisch. Ja. Vor allem eben, dass meine Zimmer, ja, Gespändli ein bisschen länger mit mir aushalten.
Und lesen ist sicher auch ein bisschen gesünder als Fernschauen noch vorm Schlafen.
Ja, das definitiv. Ich, ja. Also eigentlich ist für mich ab, ja, halt so 20 Minuten vor dem Schlafen gehen, ist no screen time. Also vielleicht noch gerade den Wecker kontrollieren, wenn der nicht schon gestellt ist. Aber ja, eigentlich in den 20 Minuten vor dem Schlafen. Ja, ich bin nicht sehr ein einfacher Einschläfer. Also ich gehöre nicht zu denen, die herliegen und einschlafen, sondern brauche eher so ein bisschen meine Rituale. Und darum ist Lesen sehr ein wichtiger Teil davon.
Du hast den Bruder schon angesprochen. Auch dein Lebensgefährte ist im Weltcup aktiv. Findest du, dass der Skisport eine Vorreiterrolle in Sachen Gleichberechtigung hat? Vielleicht keine einfache Frage, aber oder du kannst das ja vielleicht noch sehr gut vergleichen.
Ja, ich denke, in gewissen Situationen absolut. Also, dass das Preisgeld bei uns ja so verteilt ist, dass das Jahr Michaela Schifrin hat können den Rekord eigentlich sozusagen brechen oder halt mal aufstellen an Preisgeld, und das als weibliche Athletin ist etwas extrem Positives. Ich denke aber, ja, mit aller Gleichstellung im Sport, also ja, es ist sehr eine schwierige Frage und es ist auch sehr eine schwierige Diskussion. Ich glaube trotzdem, dass einfach der Unterschied, obwohl wir sehr nah dran sind an den Männern, ist trotzdem einfach nochmal ein bisschen etwas anderes, weil es einfach die physischen Voraussetzungen bei uns, ja, weil es das nicht möglich macht. Also ich würde wirklich nicht in Bormio oder in Kitzbühel oder in Wengen oder an sonst irgendeinem Herrenabfahrtsaustragungsort am Start stehen. Also das ist, ja, es ist auch ein grosser Unterschied in Lake Louise, wie die Herren, wie die Piste präpariert wird, einfach noch mit zusätzlichen Wellen und Schwierigkeiten. Ja, obwohl es eben dort mit Abstand noch am ähnlichsten ist, aber es gibt trotzdem auch viele Pisten, wo es etwas anderes ist, und ich glaube, das muss man auch respektieren. Dann, ja, ist eher die Frage, ist es korrekt, dass man oft 100 Punkte, oder dass man 100 Punkte bekommt in gewissen Disziplinen, neuen Disziplinen.
Okay.
Und in Kitzbühel in einer Abfahrt auch 100, oder in Bormio heute, wenn man sieht, wie Dominik Paris gefahren ist, das ist absolut unglaublich gewesen. Und ja, eben, ich weiss nicht, ob dort die Abstufung, eben die nicht existente Abstufung korrekt ist, weil es gibt einfach Wettkämpfe, die schwieriger sind. Und das ist bei uns Frauen aber auch absolut gleich. Also es gibt Wettkämpfe, die schwieriger sind und solche, die einfacher sind. Und ja, das ist halt, ja, ist mit dem Weltcup-System so geregelt, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ganz optimal ist.
Da gab es ja immer die Idee von der Lindsay Vonn zum Beispiel, dass man mal, dass sie starten will als Vorläuferin in Kitzbühel, oder die hat ja immer recht wilde Ideen gehabt. Das heißt, du sagst, das hat durchaus auch einen Sinn, dass die Frauen vielleicht nicht im Bormio Rennen austragen, oder?
Absolut, weil wenn man den Sturz gesehen hat von meinem Bruder letztes Jahr in Gröden, ich glaube wirklich nicht, dass das eine von den Frauen überlebt hat, weil ja, es ist bei ihm schon sehr nahe gewesen und also sehr knapp gewesen, und ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt von den Herren alle, ja, eben alle so überstanden hätten, weil es ist sehr, sehr schlimm gewesen. Und wenn man auch sieht, die Stürze von einem Hans Grucker, von einem Dani Albrecht und so weiter, also da müssen wir gar nicht gross grübeln, da gibt es sehr, sehr viel, und dort sind die Herren sicher einfach nochmal physisch anders, ja, in einem anderen Zustand als wir. Und das ist einfach so, das muss man einfach akzeptieren. Ich sehe das jeden Tag im Kraftraum. Ich kann nicht erwarten, dass mein Körper bei einem Aufprall gleich reagiert wie der von Luca oder von Marc, weil ich trainiere mindestens so viel wie sie im Sommer. Aber kraftmäßig komme ich einfach nie dran an. Unmöglich. Also wenn Luca, wo sehr, sehr viel Kraft hat, ja, wenn ich so in der Hälfte bin, maximal kraftmäßig, dann ist es sehr, sehr gut. Und das sieht man eigentlich in jeder Sportart. Und trotzdem ist es sehr spannend, dass wir im Ski, das sehen wir ja im Training, bei guten Bedingungen, wenn es für uns Frauen angenehm ist, sind wir sehr, sehr nah dran. Aber sobald es eben eisig wird, schlechte Sicht, sobald es schlägt, ist das einfach eine andere Sache. Und ich glaube, das ist eben die Voraussetzung, die einfach gegeben ist. Und ja, darum muss man dort wirklich vorsichtig sein, auch mit so Aussagen, vor allem auf der Speed-Disziplin. Ich sage immer Slalom, dort ist das ja schon gemacht worden. Martin Schild weiss, man ist vorgefahren, Janica Kostelic ist vorgefahren. Mhm. Und ja, das sind sehr schöne Geschichten. Ich glaube aber wirklich, dass es nicht immer unbedingt alles braucht, nur im Sinn von der Gleichberechtigung.
Ein Thema hätte ich noch. Erstens, wie geht's deinem Bruder? Kannst du da ganz kurz was sagen, wie es bei ihm läuft?
Ja, zum Glück geht's Marc eigentlich wieder absolut super. Er hat sich unglaublich erholt. Schweizerisch. Nein, zum Glück geht's Marc wieder sensationell gut. Also physisch hat er sich zu 100% wieder erholt, was absolut unglaublich ist. Es ist noch nicht so lange her, der Sturz, und er hat tatsächlich wieder können mit vollkommener Gesundheit in Gröden nochmal die Pisten runterfahren. Und das war sicher sehr emotional gewesen, vor allem für uns, von der Familie, für die ganze Familie. Ich glaube aber auch für sehr viele andere Athleten, die doch mitgelitten haben letztes Jahr. Und ja, ich bin sehr froh, dass es ihm wieder so gut geht. Natürlich ist es mental extrem schwierig. Das Unterbewusstsein kann ich nicht so gut beeinflussen. Und das ist einfach, das kann sich einfach an den Sturz erinnern, auch wenn bewusst nicht mehr viel rum ist. Und darum, ja, da kämpft er extrem und ja, wird seinen Weg gehen, aber ich denke, dass er die Chance noch mal hat, um es zu probieren, und dass er auch Willen gehabt hat, um noch mal zurückzukommen, hat auch gemacht, dass es ihm so gut geht, weil ohne Ziel, ja, erholst du dich schon, aber es geht vielleicht doppelt so lang, und mit dem Ziel, wieder hundertprozentig fit zu sein, ist sicher die Erholung sehr schnell gegangen. Mhm.
Und hat das einen Einfluss auf deine Leistungen, wenn sich Familienmitglieder so verletzen?
Ja, natürlich ist es sehr, sehr emotional. Also ich kämpfe extrem. Ich habe sehr, sehr gelitten letztes Jahr. Ich glaube, das haben alle gesehen. Ich glaube, wenn man Bilder anschaut von mir dort, das ist nicht unbedingt, da sehe ich nicht gut aus. Und ja, ich bin dementsprechend gefahren in Gröden, aber trotzdem ist es für meine persönliche Verarbeitung auch sehr wichtig gewesen. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich sonst jemals wieder auf das Beachy gestanden wäre, weil ich also schon so extrem Mühe hatte, in Cortina wieder das Speed zuzulassen und wieder meine Leistungen zu finden.
Michelle, vielen Dank für deine Zeit. Hey, danke, alles Gute. Gell?
Danke.
Ja, Lukas, ich muss sagen, war tolles Gespräch. Ich hätte euch beiden noch wesentlich länger zuhören können. Und ich glaube, dass sie auch noch super, super viel Spannendes zu erzählen hat. Vielleicht darf ich dir sagen, welchen Punkt ich so eigentlich spannendsten fand. So aus sportlicher Perspektive. Genau diesen Ansatz, den sie sagt, warum gibt es für den Abfahrtssieg in Kitzbühel 100 Punkte und für einen Sieg, sie spricht ja von neuen Formaten, wir wissen es mal, die Parallel-Events. Wieso gibt es denn für ein x-beliebiges Parallelrennen auch 100 Punkte? Weil der Schwierigkeitsgrad natürlich doch ein ganz anderer ist. Finde ich einen sehr, sehr interessanten und diskussionswürdigen Punkt. Ist ja auch ein Thema, über das wir schon öfter mal gesprochen haben, und das jetzt aus Athletensicht dann auch mal zu hören, fand ich sehr, sehr bemerkenswert. Auch, dass sie das, was ja Lindsay Vonn mal angeregt hat, sie will mal die Streif fahren als Vorläuferin und solche Dinge, dass sie da auch sagt, hey, nein, das ist Wahnsinn, das ist irre, viel zu gefährlich. Das spricht ja schon für das, was du auch vorher gesagt hast, dass sie sehr reflektiert ist, sehr ehrlich ist und sich sehr, sehr viele Gedanken über die Dinge macht. Also ich fand es ein tolles Gespräch. Was ist dir so hängen geblieben? Was waren für dich so die spannendsten Punkte?
Ich rede ja immer gern über dieses Thema. Ich finde ihr Engagement bei Protect Our Winters interessant, spannend, dass sie da mit dem Zug nach St. Moritz gefahren ist zum Rennen. Auf der einen Seite, und dass sie dann wirklich auch schon einen Schritt weiter denkt, dass sie mit dem Skiverband zusammenarbeiten will, ob man da nicht ein bisschen etwas machen kann. Dann sogar im nächsten Schritt mit der FIS, dass man da grundsätzlich diesen ganzen Weltcup-Trost, den ich jetzt ja zum ersten Mal in Lienz bei diesem Wochenende gesehen habe, dass man vielleicht den eher insgesamt als ganzes Paket vielleicht mit einem Zug zum nächsten Ort transportieren kann oder so. Das sind Ideen und Gedanken, die sie sich da macht, dann auch noch abseits von den Reisen, auch dass sie ja an Shopping oder an Gewandeinkaufen denkt, dass sie da einfach auch ihren Namen und ihre Medienpräsenz nützt, um auf dieses Thema der Klimakrise hinzuweisen. Das hat mir sehr gut gefallen und finde ich schön, dass sie sich da, wie gesagt, Gedanken macht und Ideen für die Zukunft ja sammelt und ja im Idealfall dann auch umsetzen kann.
Mhm, absolut. Bemerkenswert. Schönes, ja. Schönes Gespräch. Also tolle Athletin.
Sehr gut. Ich hoffe natürlich auch, dass es unseren Hörern gefallen hat, das Interview. Hoffe natürlich auch, dass wir das in Zukunft ein bisschen öfter machen können. Wie gesagt, für mich war es jetzt das erste Mal bei einem Weltcup-Wochenende vor Ort. Wir schauen natürlich, dass wir vielleicht auch in Zukunft den einen oder anderen Interviewgast, Gesprächspartnerin oder Gesprächspartner finden für weitere solche Interviews. Wir würden uns natürlich sehr über Feedback freuen. Auf unseren Social-Media-Kanälen könnt ihr das tun. Auf Facebook, Twitter oder Instagram sind wir unter Après-Ski-Podcast erreichbar. Sonst würden wir uns natürlich freuen, wenn wir uns in der nächsten Woche bei unseren regulären Ausgaben wiederhören.